Zwei sehr kontroverse Begriffe oder Lebenseinstellungen begleiten uns unbewusst oder bewusst durchs ganze Leben. Vertrauen und Misstrauen. Ja, das geht sogar manchmal so weit, dass man sich selbst nicht mehr traut, geschweige denn anderen. Dieses Vertrauen oder dieses Misstrauen wird in vielen, vielen, ja, ich möchte sagen, fast tausenden Beispielen deutlich, wenn wir unser Leben einmal anschauen. Dass heute die Tür hier offen ist und dass es heute hier einen Gottesdienst gibt und dass das Musikteam spielt und singt und dass der Günther die Leitung macht und dass der Georg die Predigt hält und dass andere dazukommen und dass die Stühle gestellt sind und der Saal sauber ist und so weiter. Darauf habt ihr vertraut, oder? Sonst wärt ihr gar nicht hergekommen. Aber es gibt auch in vielen anderen Bereichen unseres Lebens diese beiden Kontroversen, das Trauen oder das Misstrauen. Ich bin heute herausgekommen bei uns zu Hause und dann sind wir hierher gekommen mit dem Auto in die Gemeinde. Und da vorne an der Schauerstraße, da gibt es mitten über der Kreuzung ein Licht mit drei verschiedenen Farben. Und als ich hinkam, war auf meiner Seite die Farbe Rot. Der quer fuhr, der hat sicher darauf vertraut, dass der geradeaus fährt, stehen bleibt, weil der hat Rot und er hat Grün. Und dass der nicht links daherkommt, sondern rechts, sonst gäbe es einen furchtbaren Crash. Wir haben so viele Dinge, die wir oft ganz und gar unbewusst als Vertrauen ausdrücken. Aber auch das Misstrauen macht sich in unserem Leben bemerkbar. Hat jeder, der hier sitzt, sein Auto draußen abgesperrt? Nein? Ja, jeder nickt, der Autofahrer ist. Warum? Weil man anderen misstraut, dass er die unversperrte Tür öffnen könnte und vielleicht ist irgendwas drinnen im Auto, das er mitnimmt, das er gebrauchen kann, das er veräußern kann. Hast du dein Bügeleisen ausgeschaltet zu Hause? Nein? Den Küchenofen oder glüht die Platte da zu Hause noch? Man kennt das. Ich bin mal rundherum gefahren bei uns und kaum waren wir draußen, sagt die Hedi, ich glaube, die Kaffeemaschine habe ich nicht ausgeschaltet. Was hat der Georg gemacht? Der hat noch mal eine Runde gedreht, ist nach Hause gefahren und man hat nachgesehen, ob man sich trauen darf, dass man die Sache erledigt hat. Als wir heute rauskamen und obwohl unser Wachhund zu Hause im Vorhaus liegt, sagte die Hedi, sperr trotzdem die Tür zu. Warum? Weil man misstraut, es könnte jemand kommen und die unversperrte Tür aufmachen, obwohl es gar nicht geht, weil draußen gar kein Griff ist. Aber man vertraut oder man misstraut. Es gibt so viele Sicherheitssysteme bei uns im Land und darüber hinaus. Warum? Weil man dem anderen misstraut. Tausende von Polizisten stehen heute in Paris, kreuz und quer um die Stadien und auf den Straßen. Warum? Weil man 3, 4, 5, 10, vielleicht 20 Leuten misstraut, sie könnten etwas anstellen. Es gibt so viele Passwörter, die man meistens vergisst, und die Passwörter sind nur dazu da, um einem den Zugang zu einem gewissen Gerät zu verwehren. Es gibt so viele Codes, PIN-Codes und wie sie alle heißen und so viele Kontrollen. Und da trifft manchmal dieses alte Sprichwort zu. Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Komm und vertrau. Das ist das Thema meiner heutigen Predigt. Und dieses Wort Vertrauen hat ja in den letzten Tagen und Wochen sehr stark an Bedeutung wieder zugenommen. Unser Vizekanzler hat vor einigen Tagen gesagt, man muss den Menschen wieder Vertrauen in die EU geben. Das heißt, sie haben kein Vertrauen mehr zu der Politik, zu den Organisationen, zu den verschiedenen Medien, zu den Banken, ja sogar zu den Kirchen und Religionen. Und man fragt sich, kann man dem jemand heute überhaupt noch trauen? Das Misstrauen untereinander ist groß. Man muss das Vertrauen der Bürger wieder gewinnen. Wer hält denn noch wirklich, was er verspricht? Vertrauen ist also ein grundlegendes Bedürfnis und eine grundlegende Basis jedes menschlichen und gemeinschaftlichen Zusammenlebens. Ob das die Ehe ist, oder die Familie, oder die Gemeinde, oder das Volk, in dem man lebt. Ohne Vertrauen, selbst in den kleinsten Dingen des Alltags, gibt es eigentlich keine Basis des Miteinanders. Und dafür gibt es tausende Beispiele. Vertrauen ist also eine Lebenshaltung, die von verschiedenen Faktoren bestimmt und genährt wird. Vertrauen ist nicht statisch, sondern es ist lebendig. Es ist manchmal vorhanden, es wächst und nimmt zu, es wird manchmal auch enttäuscht, es nimmt wieder ab, es schwindet, es führt zum Verlust und sogar ins Gegenteil zum Misstrauen. Wer sein Geld schon einmal verloren hat, aufgrund von bestimmten Bankeinflüssen, der ist sehr misstrauisch. Ich weiß, mein Vater, der war jahrelang ein Kriegssoldat, und als er heimkam, hatte er seinen ganzen Sold, den man damals bekam, auf Sparbücher gelegt. Und er war froh, dass er diese Reichsmark, damals war das die Währung, gab es noch keine Euro, dass er diese Reichsmark mitbringen konnte, um einen Neustart als Flüchtling hier in Österreich anzufangen. Und dann ging er auf die Bank und wollte sein Geld beheben. Und dann hatte der Bankbeamte so, ich würde mal sagen, so einen Knipser, so einen Locher. Und dann hat er in die Sparbücher ein paar Löcher hineingemacht und hat gesagt, die können Sie wegwerfen. Da gibt's kein Geld mehr. Das ist alles Vergangenheit. Die sind nichts mehr wert. Sie haben ihr Geld verloren. Das ganze Vertrauen, das sie in dieses System gesetzt haben, war umsonst. Und wisst ihr, mein Vater war bis zu seinem Lebensende ein misstrauischer Mensch. Wenn er ein paar Schilling oder ja Schilling damals noch gespart hatte, dann hat er es sofort in Grund und Boden umgesetzt. Da hat er gesagt, den kann man mir wahrscheinlich nicht mehr wegnehmen. Misstrauen. Vertrauen. Unser Predigttext zeigt uns, wie Vertrauen entsteht, wie es gefestigt wird, wie es wächst, wie es nicht enttäuscht, sondern im Gegenteil, wie Vertrauen belohnt wird. Wenn das absolute Vertrauen gerichtet ist, aber auf eine vertrauenswürdige Person. Und dieser Text lädt uns auch gleichzeitig zum Vertrauen bzw. zum Glauben ein. Zum Glauben, zum Vertrauen auf diese Person. Es ist auch etwas wichtig, was ich noch vorausschicken möchte. Vertrauen drückt sich immer wieder in der Praxis aus. So wie dieses alte Beispiel, das ihr vielleicht kennt. Da soll ein Seilartist über die Niagarafälle ein Seil gespannt haben. Und er ging mit seiner Stange über diesen Wasserfall und alle, die da zuschauten, haben applaudiert und gejubelt und ihn hochgelobt, was er da nicht alles zustande bringt. Und als er zurückkam, da nahm er eine Schubkarre und tat einen großen Stein hinein und ist mit der Schubkarre zurück über die Fälle gefahren auf die andere Seite. Und auch das hat geklappt. Auch wieder Jubel, Juhe, Preis und große Anerkennung. Und dann sah er da unten einen, der so laut gejubelt hatte und der ihm so stark applaudiert hatte und sagt, weißt du, glaubst du, dass ich dich auch über die andere Seite bringen kann? Und er sagte, natürlich. Dann sagt er, komm mal rauf, setz dich rein in die Schubkarre und ich fahre dich rüber. Und dann war er plötzlich verschwunden und er kam nicht, um hinübergefahren zu werden. Wenn sich Vertrauen nicht ausdrückt, dann ist es letztlich wertlos und hat keine Bedeutung. Erstens, Vertrauen beginnt mit einer gewissen Information und mit gewissem Kennenlernen. Der Evangelist Johannes berichtet zunächst von diesem königlichen Beamten. Ja, es war ein Mensch, der ohne Namen hier erwähnt wird. Er war Beamter eines Königs und es war eigentlich eine sehr hochkritische Situation, in die er geraten war. Nämlich sein Sohn, so berichtet Vers 46 und 47 und 49, war nicht nur erkrankt, sondern er war schwer krank. Ja, die Bibel sagt sogar in Vers 47, er war tot- oder sterbenskrank. Und deshalb sagt er, weiter komm herab, ehe denn mein Kind stirbt. Das war die Situation, von der hier berichtet wird. Aber davor steht, dass dieser Beamte des Königs und natürlich auch die anderen Anwesenden bei dieser Gelegenheit von Jesus gehört und von ihm seine Taten in Jerusalem, die er auf dem Fest getan hatte, gesehen hatten. Und auch davon wussten, dass er in Kana, wo er zur Zeit war, wieder einmal gekommen war, dass er dort Wasser zu Wein gemacht hatte. Es geht also um einen Beamten, um seinen todkranken Sohn und um die Vertrauensperson Jesus Christus selbst. Vertrauen also beginnt mit Information und Kennenlernen. Wenn man einem Menschen vertrauen will und vertraut, dann muss man ihn vorher zumindest teilweise kennengelernt haben. Und wenn wir alltäglich oder sonntäglich hier zusammenkommen, um von Jesus zu berichten, um sein Wort zu sagen und weiterzugeben, dann ist das so etwas wie eine Information. Eine Information, wie andere Jesus Christus erfahren und erlebt haben. Was sie im Vertrauen zu ihm gestärkt hat. Wie sie Jesus in ihren Lebenssituationen erfahren haben. Es ist wichtig, Jesus kennenzulernen, von ihm zu hören, mit ihm Kontakt aufzunehmen, nicht achtlos an ihm vorbeizugehen. Zweitens, dieser Beamte kommt zu Jesus und spricht seine Bitte bei ihm aus. Das ist die praktische oder der praktische Ausdruck seines Vertrauens. Aufgrund der Information, die er hatte, aufgrund der Erfahrung, die er vielleicht bisher da und dort gemacht und gehört hatte, hat er die Überzeugung gewonnen, Jesus kann mir beziehungsweise meinem kranken Sohn helfen. Er kann es. Diese Überzeugung war für ihn ausschlaggebend, dass er von Kapernaum, das liegt da unten am See Genezareth im Norden ungefähr, dass er von Kapernaum heraufkam nach Kana. Nun müsst ihr wissen, dass der See Genezareth etwa 200 Meter unter dem Meeresspiegel liegt. Das ist der einzige See, der so tief liegt, dass eigentlich das Meer hineinschwappen könnte, wenn es dazwischen keine Berge gäbe. Also 200 Meter unter dem Meeresspiegel, das Tote Meer liegt nochmal 200 Meter tiefer, das liegt 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Also von da unten in Kana kam er herauf, in Kapernaum kam er herauf nach Kana, um zu Jesus zu gelangen. Aufgrund dieser Erfahrung, mein Sohn ist krank und Jesus kann meinem kranken, ja todkranken Sohn helfen, macht er sich auf den Weg. Und in Vers 47 und 49 lesen wir, dass er ihn bat, herabzukommen und seinem Sohn zu helfen. Es ist schon interessant, dass ein Beamter in solch einer demütigen Haltung um etwas bittet. Unsere Beamten waren ja früher andere Typen, da mussten wir kommen, um sie um etwas zu bitten. Nein, hier ist ein königlicher Beamter, ein hochgestellter, ranghoher, vielleicht Offizier, was immer, der einem König, wahrscheinlich dem Vierfürsten Herodes, dort als Diener und als Mensch zur Verfügung stand, kommt und die Überzeugung mitbringt, Jesus kann helfen. Er bittet ihn. Mir ist aufgefallen oder eingefallen, dass hier kein Anspruch angemeldet wird aufgrund seiner Stellung. Dass hier kein Recht eingefordert oder gar eingeklagt wird, sondern dass hier mit einer gewissen demütigen, aber bestimmten Haltung eines Menschen eine Bitte an Jesus herangetragen wird. Zu wem kommen oder dürfen wir kommen, wenn wir Hilfe brauchen? Wer ist unser Ansprechpartner? Natürlich auch Brüder und Schwestern, Menschen vom Fach, wenn wir krank sind. Aber hinter alledem möchte ich uns daran erinnern, dass letztlich Jesus es ist, der unser Ansprechpartner ist und bleibt. Drittens, dieser Mann hört auf Jesu Worte. Als er zu Jesus kommt und ihn bittet, seinem Kind, seinem Sohn, wie alt er auch immer war, zu helfen, da bekommt er zunächst, so kommt mir vor, einen kleinen Seitenhieb, sagt Jesus zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, dann vertraut ihr nicht. Aber scheinbar brauchte der Mann eine Bestärkung seines Vertrauens. Da spricht Jesus zu ihm: Geh hin, dein Sohn lebt. Er hört auf Jesu Worte. Gottes Wort und Jesu Worte sind mehr als Laute, als Silben und als Sätze. Gottes Wort, geh hin, dein Sohn lebt, das beinhaltet eine schöpferische und wirksame und kraftvolle Aussage. Wer könnte sonst sich anmaßen, so etwas zu sagen? Er kennt den Sohn gar nicht. Er kennt die Umstände gar nicht. Er weiß gar nicht, wie es wirklich aussieht. Aber er sagt: Geh hin, dein Sohn lebt. Gottes Wort ist also eine kraftvolle, schöpferische, wirksame Aussage. Wie hat Gott die Welt geschaffen? Er sprach: Es werde Licht, und es ward Licht. Da hat er keine Elektriker braucht und keine Techniker und keine Glühbirnen. Er sprach und es war. Gottes Wort, so lesen wir im Neuen Testament: Mein Wort und meine Worte, die ich rede, die sind Geist und sind Leben. Hebräer 4, Vers 12 sagt uns: Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als ein zweischneidig geschliffenes Schwert. Und es dringt durch, es dringt hinein, es bewegt, es berührt und es bringt zurecht. Er hört auf Jesu Worte. Für mich ist die Predigt, nicht nur wenn ich sie halte, dann bete ich darum, dass es so sei, für mich ist die Predigt immer wieder ein Reden Gottes zu meinem Herzen. Manchmal eine Ermahnung, manchmal eine Erinnerung, manchmal ein Trost, manchmal eine Ermutigung. Und wenn wir nach Hause gehen, gehen wir frohen Herzens nach Hause, so wie der Kämmerer, als er dort von dem Philippus getauft wurde. Gottes Worte und Jesu Worte sind wirklich wichtig, darauf gehört zu werden. Dieser Mann hörte, dass Jesus sagt: Geh hin, dein Sohn lebt. Das vierte: Er glaubte oder er vertraute den Worten Jesu, und er vertraute darauf, dass Jesus wirklich handelt. Er hat noch nichts gesehen. Er hat noch nichts erfahren. Er glaubte dem Wort und er ging. Er glaubte dem Wort und er ging. Er wusste noch nicht, wie Jesus hilft. Er wusste noch nicht, wann Jesus hilft. Er wusste auch nicht, wodurch Jesus hilft. Er wusste auch gar nicht, ob er überhaupt nach seinen Vorstellungen hilft. Und wisst ihr, das Vertrauen zu Gott lebt in dieser Spannung. Es lebt in dieser Spannung. Einerseits in der Aussage, was Jesus gemacht hat, und andererseits in dem Vertrauen und in der Gewissheit, Jesus hilft. Deshalb sagt der Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 35, werft euer Vertrauen nicht weg. Es hat eine große Belohnung. Und dann kommt noch etwas, was ich als Fünftes anführen möchte. Er traut Jesus alles zu. Er hatte, ich möchte es mal so ausdrücken, absolutes Vertrauen in das Wort Jesu. Und das setzte ihn in Bewegung. Er ging hin. Er ging von Kana hinunter nach Kapernaum. Er ging heimwärts. Ohne Jesu Begleitung, vielleicht Mutterseelen allein auf der staubigen Straße. Er ging, weil er dem Wort Jesu glaubte und ihm vertraute. Glauben und Tun, ihr Lieben, das sind Zwillinge. Die kann man nicht auseinanderreißen. Die gehören zusammen. Der Apostel Jakobus schreibt in seinem Brief in Kapitel 1, Vers 22, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, denn dadurch würdet ihr euch selbst betrügen. Wenn Jesus also sagt, dein Sohn lebt, darauf kannst du vertrauen, dann setz dich in Bewegung, geh hin und schau dir das an. Glauben und Tun sind Zwillinge. Jakobus 2, Vers 17 heißt es, so ist auch der Glaube oder das Vertrauen auf Gott, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Und das Interessante ist, während er hinging, so lesen wir in Vers 50 und 51, da kommen ihm seine Sklaven entgegen und sagen dieselben Worte, Herr, dein Sohn lebt. Vertrauen braucht Taten und Werke. Sechstens, er lernt aber auch dadurch, auf Jesu Eingreifen zu warten. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, muss ich mal von hier aus bekennen. Bei mir wäre es am besten, wenn das, was heute geschehen soll, schon gestern geschehen wäre. Ich war früher von daher auch ein sehr, sehr jähzorniger Typ. Ich weiß noch, als ich unter dem LKW lag und einen Riesenkran montierte und ich plötzlich mit einem großen Schraubenschlüssel abrutschte von der großen Schraube und mir die Hände wundschlug, da habe ich den Schraubenschlüssel durch die Gegend geschleudert in der Werkstatt und habe bitterböse geantwortet. Aber ich darf immer noch und musste inzwischen einiges an Geduld lernen. Denn im Hebräerbrief heißt es, werft euer Vertrauen nicht weg, es hat eine große Belohnung. Und dann steht weiter, Geduld ist euch Not, liebe Brüder und Schwestern, damit ihr das Zugesagte in Empfang nehmen könnt. Also nicht gleich und sofort, so nach dem Motto, Herr, gib mir Geduld, aber bitte sofort. Sondern nach dem, wie Gottes Zeitplan angelegt ist. Der Weg zwischen Kana und Kapernaum war für diesen Mann ein Geduldsweg. Aber gerade dadurch wurde sein Vertrauen gestärkt, seine Geduld und seine Erwartung wurden erfüllt und sein Vertrauen wurde belohnt. Hier steht, und das ist auch interessant, hier steht, als er nachforschte, wann sein Kind denn nun gesund geworden sei, da steht hier, um die siebte Stunde verließ ihn das Fieber. Wer ist Krankenschwester von euch? Wann steigt das Fieber in der Regel? Bitte, Mütter, bei den Kindern? Bitte? Am Nachmittag steigt es meistens, ja. Ja, manche machen so, manche anders. Also ihr habt unterschiedliche Erfahrungen. Aber ich habe nachgelesen, dass mittags das Fieber oft am höchsten ist. Und dass es erst nachher abklingen kann, weiß ich nicht, lassen wir mal dahingestellt. Aber Geduld und Erfahrung gehörte hier bei ihm ganz, ganz nahe zusammen. Die Spannung bleibt. Gott stellt ihn sozusagen ein Stück weit auf die Probe. Und Geduld und Erwartung gehört zwar zum Vertrauen, aber ohne Geduld wird es manchmal schwierig. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Wer von euch glaubt, dass Jesus wiederkommen wird? Wirklich? Er hat ja schon 2000 Jahre vorher das versprochen und es ist immer noch nicht eingetroffen. Und 30 Jahre nachdem dieses Wort gesagt wurde, schreibt der Apostel Petrus, da gibt es einige, die sagen, ach, es bleibt alles, wie es war. Die Väter und Großväter sind verstorben. Den Georg gibt es nicht mehr in der Gemeinde in Wöls. Auch der Günther, der Vater, der lebt zwar nur, aber wer weiß. Und Jesus, der wird gar nicht wiederkommen. Und dann sagt Petrus, zweifelt nicht daran. Und inzwischen sind Millionen von Christen in die Ewigkeit gegangen zu ihrem Herrn in der festen Überzeugung, Jesus kommt wieder. Und wenn ihr jetzt aufgezeigt habt, dann ist das ein Beweis eures Vertrauens. Aber es will uns auch in Bewegung setzen. Die Geduld ist etwas, was nicht jedem liegt. Aber die Gewissheit, Gott handelt und wir dürfen auf sein Eingreifen, wie immer es aussehen mag, warten, die hat immer Menschen des Vertrauens gekennzeichnet und beflügelt. Die drei Männer im Feuerofen im Alten Testament ist die Geschichte nachzulesen im Buch Daniel Kapitel 3. Die warfen sich nicht nieder vor diesem großen Standbild des Königs Nebukadnezar. Die beteten, oder war es Darius, die beteten es nicht an. Und als sie die Drohung erhielten, wir werden euch in den glühenden Schmelzofen hineinwerfen und euch vernichten und verbrennen mit allem, was ihr seid, da sagten diese drei Männer zu dem König ganz gelassen, wir wissen, dass Gott uns helfen und erretten kann. Aber wenn er es nicht tun will, so werden wir dein Standbild trotzdem nicht anbeten. Geduld auf das Eingreifen Gottes. Und siebtens und damit Schluss, sein Vertrauen wird nicht enttäuscht, sondern gestärkt und belohnt. Und dieses Vertrauen führt zur Lebenswende seiner ganzen Familie. Ihr Lieben, das ist letztlich das Ziel jedes Eingreifens Gottes. Nur gesund zu werden und Gott um Hilfe in Krankheit zu bitten, das wäre schon etwas Großes, aber das wäre zu wenig. Bei den 10 Aussätzigen, die Jesus gesund gemacht hatte, da kam einer zurück und er fragt ganz erstaunt, wo sind die 9? Diesem einen, sagt er, ist die Gnade Gottes wirklich zuteil geworden. Wir lesen in Vers 53, und er, nämlich dieser Beamte, glaubte mit seinem ganzen Haus. Das ist das Ziel jeder Hilfe Gottes. Und wenn wir nachdenken über unser Leben und von den Hilfen und gemachten Glaubens- und Vertrauenserfahrungen etwas mitbekommen, dann wollen und sollen, ja müssen wir zum Vertrauen und zur Übergabe unseres ganzen Lebens kommen. Das ist die normale oder wäre die normale Abfolge. Selbstvertrauen ist brüchig. Vertrauen auf Menschen, Institutionen, Ideologien hält nicht. Das greift zu kurz und ist nur zeitlich. Deshalb ist das Wort Gottes hier auch gleichzeitig eine Einladung, unser Leben ganz dem Herrn Jesus anzuvertrauen. Sprüche 3, Vers 5 heißt es, verlass dich oder vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf dein Intellekt oder deinen Verstand. Verstand ist gut, aber Vertrauen auf den vertrauenswürdigen Herrn ist besser. Jeremia 17, Vers 7 heißt es, gesegnet ist der Mensch, der dem Herrn vertraut von ganzem Herzen. Der ist wie ein Baum, der am Bach gepflanzt ist und der wächst und grünt, auch in schwierigen Zeiten Frucht trägt. Er bleibt, er trägt, er ist der Felsen. Und Matthäus 7, Vers 24 heißt es, Bau auf den vertrauenswürdigen Boden, nämlich auf den Felsen Jesus Christus. Da spricht Jesus am Ende der Bergpredigt und fasst alles, was er gesagt hat, zusammen in dem schönen Beispiel: Wer sein Leben Gott anvertraut, der ist wie ein Mensch, der sein Haus auf einen Felsen stellt. Wer sein Wort hört und ihm sein Leben anvertraut, der baut also auf den Felsen. Der bleibt, der trägt. Und dieser Felsen ist Jesus Christus und sein Wort. Interessant, was Jesus einmal am Schluss des Matthäus-Evangeliums sagt: Himmel und Erde werden vergehen. Stellt euch das mal vor. Himmel und Erde werden vergehen. Der Traunstein, den gibt es auf einmal nicht mehr. Und den Kilimanjaro und wie die alle heißen. Und die Erde und das Firmament und was es alles gibt im Kosmos. Es wird vergehen, aber etwas, so sagt Jesus, ist bleibend. Und das ist sein Wort. Und das ist tragfähig. Das ist vertrauenswürdig. Er und sie und dieses Wort hält allen Erschütterungen des Lebens stand. Deshalb sagt Jesus in Johannes 10, in seiner Hand bist du getragen und geborgen. Nichts wird und kann dich aus der Hand Gottes reißen. Da bist du getragen und geborgen. Wer auf diesen Felsen baut, das ist ein Lied, das wir leider nicht singen können, aber ich lese mal den Text vor. Das ist ein altes Mennonitenlied. Da heißt es: Mein Glaube fest sich bauen kann auf das, was Gott für mich getan. Ein frohes Gefühl gar bald zerstäubt, Christus, der ewige Felsen bleibt. Wer diesem Felsen fest vertraut, der hat auf keinen Sand gebaut. Und letztlich bringen wir dieses Vertrauen auf Gottes Tun und Tat auch zum Ausdruck, wenn wir das Abendmahl feiern. Wir vertrauen auf seine Vergebung, auf seine Zusage der Errettung. Wir vertrauen darauf, dass er uns hinbringt ans Ziel, dass wir bei ihm sein werden, nicht weil wir so fehlerlos oder gut sind, nicht weil wir so tüchtig und keine Schuld und Sünde auf uns geladen hätten, sondern weil er am Kreuz für uns gestorben ist und unsere Schuld vergeben hat. Komm und vertrau. Amen.